Das ist kein Durcheinander gibt. Gell? 303, das habe ich bloß im Gitarrespieler gesagt. Die andere Nummer.
Oh, Heiland, Hülle, Heiland, Tag, dass er dir Früchte bringe. Oh, segne meine Haufe stark, dass er für dich nur bringe. In keinem anderen ist der Heil als nur in deinem Namen. So sei mein bestes Erb und Heil, der Herr ist König. Solange ging ich fern von dir durch Nacht und Dämmerungen, du aber trittst voll Huld zu mir und hast mich ganz bezwungen. In keinem anderen ist ja Heil als nur in deinem Namen. So sei mein bestes Erb und Heil, der Herr ist König. Nun wandre ich im Morgenlicht und strahl von deiner Gnade. Selbst Leid und Kummer schreckt mich nicht auf meiner Pilgerpfade. In keinem anderen ist der Heil als nur in deinem Namen. So sei mein bestes Erb und Heil, der Herr ist König. Mir selbst ein Ziel gestellt, in meinem Lauf gelingen und segne, weil ich in der Welt mein Tagwerk und mein Singen. In keinem anderen ist der Heil als nur in deinem Namen. So sei mein bestes Erb und Heil, der Herr ist König. Amen.
Wir wollen beten. Lass du mich stille werden, mein Herr und Gott, nur deine Stimme hören, in Glück und Not. Bring alles eigene Wollen in mir zur Ruhe, und meines Herzens Fragen entscheide du. Wenn ich den Weg nicht finde in dunklem Streit, leucht mir mit ewigem Lichte durch diese Zeit. Reich mir die Gnadenhände in meinem Lauf, zieh Blicke und Gedanken zu dir hinauf. Das bitten wir jetzt auch, dass unsere Gedanken und unser Blick auf dich hingeht und dass du uns jetzt segnen kannst unter deinem Wort. Mach es lebendig, lieber Herr. Lass uns auch heute hören, wie ein Jünger hört. Amen.
Wir haben heute das Thema David in der Schule des Meisters. Ich möchte einen Satz lesen aus 2. Samuel Kapitel 6. Vers 21 und 22. David aber sprach zu Michal, seiner Frau: Ich will vor dem Herrn spielen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor allem seinem Hause, dass er mir befohlen hat, ein Fürst zu sein, über das Volk des Herrn, über Israel. Und will noch geringer werden, denn also, und will niedrig sein in meinen Augen. Und mit den Mägden, von denen du geredet hast, zu Ehren kommen. Das Wort und will noch geringer werden, denn also, und will niedrig sein in meinen Augen. Das musste David lernen in der Schule des Meisters. Bei diesem Thema, da steht vor mir der Töpfermeister. In einer Töpferwerkstatt standen wir und da erzählt der Töpfermeister von seiner Arbeit. Er war zugleich Glasmaler. Und da sagte er, sehen Sie, ich habe zwei verschiedene Arten von Blumenvasen. Diese hier sind mit Wasserfarben bemalt. Man darf sie und kann sie noch nicht anrühren. Rühren Sie sie bitte nicht an. Und die andere Art von Vasen, die sind bereits mit eingebrannter Farbe. Die kann man nicht mehr entfernen. Sie halten, bis das Gefäß in Scherben geht. Und dann zeigt er uns seinen Ofen, wo die Farben eingebrannt werden in anhaltender Gluthitze. Und eins von uns fragte, ja gehen die Gefäße nicht kaputt bei einer solchen Hitze? Nein, lächelt der Meister und sagt, ich gebe sorgfältig Acht und sehe genau, wenn der Höhepunkt der Hitze erreicht ist. Das war uns damals ein Beispiel für das Wort des Propheten Malachi. Er wird sitzen und schmelzen und die Kinder Levi reinigen. Er wird sitzen und schmelzen. Ein Beispiel im Blick auf den schweren Weg, den Gott, den David führte, bis er reif wurde für den Thron Israels. Wir haben ja gesehen, eine lange Zeitspanne zwischen seiner Salbung in Bethlehem und seiner Thronbesteigung. Lange Jahre, eine Schule, eine schwere Schule, in die David genommen wurde. Lasst uns nicht vergessen, dass wir die Geschichte eines Mannes betrachten, für den Gott einen unendlichen Segen bereit hat, der mit dem Geist Gottes gesalbt war für sein Königtum, der die größten Verheißungen empfing und dessen Name der Same Davids genannt wird. Hosianna, Davids Sohn, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Oder ich will deinen Samen nach dir wachsen lassen. Ich will den Stuhl deines Königreiches ewig bestätigen. Wunderbare Verheißungen, die dem David gegeben wurden. Doch an dieser Stelle sehen wir, wie David durch die Wege geführt wurde, die eine harte Schule für ihn waren. Und auch auf das wollen wir sehen, was der David zu lernen hat. Diese Schule war so hart, dass sein Glaube und sein Stehvermögen auf das Äußerste angespannt war, auf die härteste Probe gestellt war. äußere Zustände kamen in Davids Leben, die nichts von seinen wunderbaren Verheißungen zeigten. Gar nichts. In dieser Situation, da sah also der David nichts von den wunderbaren Verheißungen. Nach seiner Salbung, da sah alles so lieb aus. 1. Samuel 16. Wir müssen heute einiges lesen zu dieser Schule. In 1. Samuel 16, 21, da lesen wir: So kam David in Sauls Haus und diente vor ihm, und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Das sah alles so lieblich aus. Und dann schlug alles ins Gegenteil um. Kapitel 18, Vers 7 bis 9. Sollen wir lesen.
Die Weiber sahen gegeneinander und sprachen, Saul hat 1000 geschlagen, aber David 10.000. Da könnte Saul sehr und gefiel ihm das Wort übel und sprach, sie haben David 10.000 gegeben und 4.000 gegeben. Das Königreich will doch sein werden. Und Saul sah David sauer an vor dem Tage und sind fort.
So, merken wir, da ist etwas aufgewacht in Saul. Ein Hass, ein Neid, ein Missgunst, eine Missgunst. David haben sie 10.000 gegeben und mir bloß 1.000. Und mir bloß. Kapitel 18, Vers 12.
Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen.
So. Da fürchtete sich Saul vor David. Kapitel 18, Vers 29. So, und wurde sein Feind sein Leben lang. Kapitel 19, Vers 10.
Und Saul brachte danach David mit dem Schmied an die Wand geschmied. Er aber wich aus von Saul und der Schmied fuhr in die Wand. David aber floh und entrann.
So. So. Das Leben Davids gibt uns Einblick in die verborgene Werkstatt unseres Gottes. Unser Herr hat eine verborgene Werkstatt in der Schule Gottes. Wir können auch für unsere Lebensschule in dieser Stunde sehr viel lernen. Der Christ ist kein Fertiger. Der Christ ist in der Schule des Meisters. Und deshalb wollen wir sehen, was muss David lernen? Erstens, er muss lernen, unter Druck leben. Ihr habt recht gehört. Es muss gelernt sein. Unter Druck leben. Es muss gelernt sein. Der Druck erhöht sich bei David. Am Himmel ziehen sich Wolken zusammen, bis es zur Entladung kommt. Freunde, wenn der König Saul das erste Anzeichen von Eifersucht in einem Bach von Gebeten ertränkt hätte, wie anders wäre es gelaufen? Ganz anders. Und jetzt lässt Saul alles schießen. Anstatt Eifersucht zu ertränken in einem Bach von Gebeten. Wie unglücklich waren diese Tage ohne Davids Schuld. Er konnte nichts dafür. Starke rotten sich wider mich, sagt dann David in Psalm 59. Starke rotten sich wider mich zusammen, ohne meine Schuld und Missetat. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich hab doch nichts getan. Er hatte mit nichts diesen Druck verdient. Denke da mal drüber nach. Er konnte nichts dafür. Und zunächst musste er im Hause Sauls aushalten. In dem Haus noch aushalten. Dann umstellte Saul das Haus seines Schwiegersohns, dass David durchs Fenster hinausspringen musste. So weit ging der Hass. Der Himmel, der anfangs noch klar war, hatte sich schwarz und gefährlich verdunkelt. Durch den Druck von Sauls Hass war David von seinem Haus getrennt. Unschuldig. Unschuldig und kann nichts machen. Das ist Schule Gottes. Ehe wir fortfahren, möchte ich uns fragen, ob wir in einer ähnlichen Lage stehen. Zeiten, wo wir unter Druck kommen, der uns zu überwinden und zu zerbrechen droht. Soweit wir wissen, sind wir frei von Schuld. Wir haben nichts getan, womit dieser Angriff gerechtfertigt wäre. Doch die Wolken haben sich zusammengeballt. Vielleicht sahen wir es auch kommen. Wir sagen ja oft, Jens komme sehr. Jens komme sehr. Und haben es versucht zu vermeiden mit aller Kraft, aber es ging nicht. Wir befinden uns mitten im Gewitter und kein Ausweg. Wie sehr trifft das auch auf jene zu, die im Dienst Christi stehen. Der Druck der Kritik, finanzielle Probleme, der Druck von vielerlei Kleinigkeiten, das ist Wirklichkeit. Es mag das Leben daheim betreffen, vielleicht in der Familie. Es mögen Sorgen oder Schwierigkeiten sein. Es mögen Leiden oder üble Nachreden sein, die uns unter Druck halten, dem wir nicht ausweichen können. Warum denn der Druck auf Davids Leben? Dem bin ich etwas nachgegangen. Warum musste der David unter Druck kommen? Warum denn? Ah, David war ein von Gott Gesalbter, ein Ausersehener, von dem größten Gottesmann damals eingesegnet, Samuel. Vorgezogen vor all seinen Brüdern. Oh, wie war da die Gefahr des Hochmuts und der Überheblichkeit. Musste da Gott nicht ein Gewicht anbringen? Es heißt, drunten bleiben. B. Er war schön von Gestalt. Schönheit macht so hochmütig. dass man sich immer noch schöner macht. Bis man einher spaziert wie der Storch im hohen Gras. Was kostet die Welt, ich will sie kaufen. Ja, immer noch schöner. Immer noch schöner. Da muss der Herr Druck geben. Verstehen wir das? So kann ja sein Werkzeug nicht aussehen. Was fängt denn der Herr an mit so einem hochmütigen Tropfen? Gar nichts. C. Der David hatte Erfolg durch seine Tapferkeit gegen Goliath. Und da musste Gott abbremsen. Stellt euch vor, dem David hat alles gratuliert. Nachdem er den Goliath erledigt hatte, alles gratuliert. Merken wir, wie da der Kampf schwillt. Also verstehen wir, wie der Herr abbremsen muss? So kann der David kein gesegneter König werden, so nicht. D. David war klug und gerissen. Kapitel 18, Vers 14.
Und richtete all sein Tun recht aus, und der Herr war mit ihm.
Vers 14.
Und David hielt sich glücklich in allem.
Ja, und David hielt sich glücklich in allem seinem Tun, und der Herr war mit ihm. Und Vers 16.
Aber wenn die Frei und Juda hatte David, den er zog aus und einbrunnen.
So. David wusste sich, ja, zu geben. Er hielt sich glücklich. Er braucht Bremsen, er braucht Druck, den er nicht ändern konnte, den er, der kluge David, nicht ändern konnte. Und jetzt lesen wir, was Paulus dazu sagt, im Neuen Testament. 2. Korinther 12. Vers 7 und 8.
Und auf dass ich mich nicht der frühen Offenbarungen übergebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, so dass ich mich nicht überhebe, dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt, dass dir an meiner Gnade genüge. Meine Kraft ist in den schwachen Mächten.
So, was sagt Paulus? Zweimal sagt der Paulus, dass ich mich nicht überhebe. Ja, Paulus. Du, der heilige Paulus, ist noch in Gefahr, sich selbst zu überheben. Wie kann das sein? So ein frommer Paulus? Wir staunen, wie der Paulus klar sieht. Ja. Dass er sagt, darum ist mir gegeben der Pfahl ins Fleisch. Und zwar so, dass ich es nicht ändern kann. Des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt, ich kann es nicht ändern. Ist halt da. Ist halt da. Oh, die Schule. Die Schule und der Druck. Wie überwindet der David in diesem Druckleben? Psalm 59 ist mir groß geworden. Wache auf und suche heim alle Völker. Und Vers 6. Häufen sich die Anreden Gottes. O Herr Gott, Gott Zebaot, Herr Gott der Heerscharen. Nur all dein Vermögen reicht aus für mich. Herr, ich brauch dich ganz, alle Zeichen deiner Macht. Herr, in diesem Augenblick brauch ich dich. Der David, der lernt schreien. Errette mich, Vers 9, Psalm 59, Vers 9. Er lernt, dass seine Feinde ja Gottes Feinde sind. Ich habe da gelesen, ein Zeugnis gelesen. Da berichtet einer, der eben erst zum Glauben gekommen war. Und der berichtet, ich denke zurück an die Zeit vor meiner Bekehrung. Es war keiner so sorglos und gleichgültig und so gottlos wie ich. Damals kämpfte ich gegen Gott. Ich will sagen, wie? Ich setzte einen Christen unter Druck und bereitete diesem Christen die Hölle auf Erden. Ich verhielt mich hässlich zu ihm, unfreundlich hässlich. Ich verbreitete falsche Gerüchte über seinen Charakter. Ich tat alles, um diesen Christen aus meinem Lebenskreis zu verbannen. Ich kämpfte nicht gegen ihn, ich kämpfte in Wirklichkeit gegen Gott, der aus diesem Christen herausstrahlte. Eine ganz tiefe Wahrheit. Wisst ihr, warum die Gotteskinder oft so tödlich gehasst werden? Da kämpft man gegen Gott und macht einem Christen das Leben schwer. Der Christ kann nichts dafür. Ich habe doch dem nichts getan. Wieso hasst denn der mich so? Naja. Schule des Meisters. Meine Stärke, dir will ich Lob singen, Gott ist mein Schutz. Aber der Herr wird ihrer spotten, das heißt von Gott ausgelacht. So sagt der David in Psalm 59, Vers 18. David muss lernen. Was muss er denn da lernen unter Druck? Er muss das Warten lernen. Die Verhältnisse ändern sich nicht von heute auf morgen. Dann beten wir, beten und denken, Gott hört mich haltet. Er hört mich haltet. Oh doch. Oh doch. Aber bitte. Warten lernen. Unter Druck warten lernen. Wir beten, aber wir warten auf keine Antwort. Wir bitten, aber rechnen nicht damit. Wir klopfen an, aber wir verlassen die Tür, ehe sie sich öffnet. Ehe sie sich öffnet. Klopfet an, es wird euch aufgetan. Und dann verlassen wir die Tür, ehe sie aufgeht. Warten. Zweites, was muss David lernen? Er muss in der Gewissheit der Verheißungen leben. In der Gewissheit der Verheißungen. Das müssen wir aufmerken. Tatsächlich scheinen alle äußeren Umstände, alle Verheißungen in Frage gestellt. bei dem David. Wo sind denn, Herr, deine Zusagen und deine Verheißungen? Versprochen hast's, aber gehalten hast's nicht. Alle Verheißungen stellen wir in Frage. Man kann es zwischen den Zeilen lesen, dass David in großer Angst, ja fast in Verzweiflung sich befindet. Ein Angreifer nach dem anderen wurde auf ihn gejagt, eine List um die andere angewendet, bis endlich Saul selber unterwegs ist, ihn umzubringen, ihn zu töten. Mit 3000 Mann unterwegs, um den David zu töten. Stellen wir uns das vor. Wo sind denn da die Verheißungen, Herr? Wo? Oft entrann er mit knapper Not dem Tod. Und nun merken wir mit einem Mal, David war sich des Schutzes Gottes nicht mehr gewiss. Und zwar war er gefangen von Furcht, Schrecken und Heimweh. 1. Samuel 20. Eins bis neun.
David aber floh von Naioth in Rama und kam und redete vor Jonathan, was habe ich getan, was habe ich missgehört, was habe ich gesündet vor deinem Vater, dass er nach deinem Leben steht. Er aber sprach zu ihm, das hilft mir, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, dass er von meinen Ohren unterfallen. Warum sollte denn mein Vater dies von mir verbergen? Es wird nicht so sein. Da schwur David weit und sprach, dein Vater weiß wohl, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum wird er denken, Jonathan soll solches nicht wissen, es möchte ihn bekümmern. Wahrlich, so war der Herr lebt und so war deine Seele lebt. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod.
So, mal bis hierher. David ist sich des Schutzes Gottes gar nicht mehr bewusst, weil er gefangen war, in seinem Gemüt gefangen, in Schrecken und Unsicherheit. Jonathan, was habe ich getan? Welche Sünde habe ich getan, dass dein Vater mich töten will? Erkennen wir in diesem Gespräch, dass sogar ein Mann wie David so weit kommen kann, sogar an seinen Freunden zu zweifeln. Jonathan, das weißt nicht recht. Sogar an Gott und an seinen Zusagen. Sollte David nicht aufgrund seiner Salbung mit dem Geist Gottes wissen, dass Saul ihn nicht töten konnte? Gott hat ihn doch nicht umsonst gesalbt. Oh ja, der David hätte es wissen müssen. Aber jetzt muss er es lernen. Lernen. Es gibt diese Kennzeichen auch in unserem Leben. Durch bestimmte Versuchungen sollen wir dahin gebracht werden, an den Verheißungen und dem Wort Gottes zu zweifeln. So weit will der Feind dich bringen, lieber Zuhörer, dass du zweifelst an seinen Verheißungen. So weit. Philipp Dottrich sagt, es ist geschehen, die große Wendung ist geschehen, ich bin des Herrn und er ist mein. Dann fährt er weiter nach einer Pause und dann drückte mich eine Last auf den Punkt herab, wo ich den Verheißungen nicht mehr glauben konnte. Die Übergabe, ja, die war da. Und dann drückte mich eine Versuchung auf den Punkt herab, wo ich den Verheißungen nicht mehr glauben konnte. Es ist eine große Sache, wenn ein Mensch gelernt hat, dieser Versuchung zu widerstehen und die Verheißungen mit großer Gewissheit für sich festzuhalten. Gilt auch mir. Er hat's gesagt, und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Lerne die Strophe, wenn ihr sie noch nicht kennt. Er hat's gesagt. Drittens, was muss David lernen? Furcht ist ein Feind des Glaubens. Wir sehen im Leben eines David eine Station völliger Verwirrung. Völliger Verwirrung. Angst hat ihm den gleichen Schritt mit Gott genommen. Bei Noah lesen wir, er wandelte mit Gott. Das heißt, er hat Gleichschritt gefasst mit Gott. Er wandelte mit Gott. David ist durcheinander gekommen. Sein Gleichschritt war in völliger Verwirrung. Kapitel 21, 1. Mose 21. Da müssen wir geschwind noch lesen. Und Jonathan machte sich auf und kam in die Stadt. David aber kam gen Nobe zum Priester Ahimelech. Und Ahimelech entsetzte sich, da er David entgegenging und sprach zu ihm: Warum kommst du allein und ist kein Mann mit dir? 1. Samuel 21. Habe ich Mose gesagt. Da müsst ihr mich korrigieren. David sprach zu Ahimelech, dem Priester: Der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir: Lass niemand wissen, warum ich dich gesandt habe und was ich dir befohlen habe, denn ich habe auch meine Leute an den und den Ort beschieden. Hast du nun etwas unter deiner Hand, ein Brot oder fünf, die gib mir in meine Hand oder was du findest? Der Priester antwortete David und sprach: Ich habe kein gemeines Brot unter meiner Hand, sondern heiliges Brot. Wenn sich nur die Leute von Weibern enthalten hätten. David antwortete dem Priester und sprach zu ihm: Es sind die Weiber 3 Tage uns versperrt gewesen, da ich auszog, und der Leute Zeug war heilig. Ist aber dieser Weg unheilig, so wird er heute geheiligt werden an dem Zeuge. Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot, weil kein anderes da war, denn die Schaubrote, die man vor dem Herrn abhob, dass man anderes frisches Brot auflegte des Tages, da man sie wegnahm. Es war aber des Tages ein Mann drinnen, versperrt vor dem Herrn, aus den Knechten Sauls mit Namen Doeg, ein Edomiter, der mächtigste unter den Hirten Sauls. Und David sprach zu Ahimelech: Ist nicht hier unter deiner Hand ein Spieß oder Schwert? Ich habe mein Schwert und meine Waffe nicht mit mir genommen, denn die Sache des Königs war elend. Der Priester sprach: Das Schwert des Philisters Goliath, den du schlugst im Eichgrunde, das ist hier, gewickelt in einen Mantel hinter dem Leibrock. Willst du das, so nimm's hin, denn es ist hier kein anderes als das. David sprach: Es ist seinesgleichen nicht, gib mir's. Und David machte sich auf und floh vor Saul und kam zu Achis, dem König zu Gath, Aber die Knechte des Achis sprachen zu ihm, das ist doch der David, des Landes König, von dem sie sangen im Reigen und sprachen, Saul schlug 1000, David aber 10.000. Und David nahm die Rede zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König zu Gat. Und verstellte sich seine Gebärde vor ihnen und tobte unter ihnen ihren Händen und stieß sich an die Tür am Tor und sein Geifer floss ihm in den Bart. Da sprach Achis zu seinen Knechten, siehe, ihr seht, dass der Mann unsinnig ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Hab ich der Unsinnigen zu wenig, dass ihr diesen herbrächtet? Dass er neben mir rasete, als sollte der in mein Haus kommen? Merken wir David in völliger Verwirrung. Furcht schafft Verwirrung des Glaubens. David war ein Gesalbter Gottes, aber er lief weg vor seinen Feinden. Er lief um sein Leben. David sollte sich nicht fürchten, aber er tat es. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode. Der Herr lässt ihm sagen, dass er erwählt sei, dass er den Thron einzunehmen habe und er flieht. Was war denn die Ursache, dass David durchdrehte? Er hat durchgedreht. Wie wir sagen. Wenden wir uns dieser Erzählung zu, dann sehen wir, was hat die Furcht aus dem Gesalbten Gottes gemacht. Zunächst geht er nach Nobe. Dort stand zu jener Zeit die Stiftshütte. Dort in dem Heiligtum lebten 85 Priester. David kam zu dem abgelegenen Ort, um Nahrung und Waffen und auch Führung zu suchen. Und der Priester war erstaunt. David, warum kommst du allein? Ohne deine Männer. Der Schwiegersohn des Königs Saul, ohne Begleitung. Da ward sichtbar, dass David mit Gott nicht in Ordnung war. Er musste lügen. David wird dann entdeckt von dem Verräter Doeg. Er wusste, dieser Mann verrät mich gleich bei Saul. Und da lief David um sein Leben zu Achis, dem König von Gad. David verlor sein Vertrauen auf Gott. Wisst ihr, wie das ist? Verlorenes Vertrauen. Er musste liegen. Er wird in Gad erkannt von den Großen von Achis. Ist das nicht David? Und dann sehen wir den Gesalbten Gottes. Er stellt sich verrückt. Er schlägt mit den Fäusten an das Stadttor, hat Schaum vor dem Mund, redet wirres Zeug. Er heuchelt einen Verrückten und schnell wird er weggeschickt. Der König sagt, ich habe genug Verrückte. Bringt ihn weg. Sollen wir David verurteilen? Prüfen wir uns selber, haben wir nicht auch schon mit allerlei Ausreden unser Versagen verstellt und dann? Und wie leer wird dann unser Herz? Wie hohl wird unsere Rede, wie verkrampft unsere Glaubenshaltung? Wie gedrückt nach so einem Angstweg? Oh, die Angstwege, diese schwere Prüfung. Man braucht ein ganzes Leben, um geheiligt zu werden. Man braucht einen Augenblick, sich zu bekehren. Und da ruhen manche aus auf ihrer Bekehrung. Die haben mich ja bekehrt. Und wissen nicht, ich brauche ein ganzes Leben lang zu meiner Heiligung. Das muss David lernen. Es genügt nicht einmal die Salbung empfangen zu haben. Sie muss bleiben. Wir schlagen noch auf 1. Johannes 2. 1. Johannes 2, wir verstehen diese Johannesstelle ganz anders jetzt. 1. Johannes 2, das ist ganz hinten, die Johannesbriefe, vor dem Hebräerbrief. 1. Johannes 2, Vers 27 und 28.
Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt bei ihm.
So. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch. Darum geht's. Nicht einmal gesalbt, sondern diese Salbung, die bleibt. Die Salbung, die ihr vom Herrn empfangen habt, bleibt bei euch. David muss lernen, die Echtheit seiner Liebe, seiner Frömmigkeit, seines Vertrauens. Er muss lernen, dass Angst nicht nach Nobe treiben darf. Und nicht nach Gad treiben darf, zum heidnischen König, nicht zu Kreti und Pleti treiben darf. Das muss David lernen. Noch eine der bittersten Lektionen lernt er, die ein Mensch erfahren kann. Der Saul in seinem Hass, der Deg hat ihn tatsächlich verraten. Und der Saul in seinem Hass lässt die 85 Priester umbringen. Nur einer entrinnt und bringt David die Nachricht. Saul hat alle 85 Priester umgebracht, weil er in seinem Argwohn gedacht hat, die stecken alle mit David unter einem Hut. Samt Frauen und Kinder. Und was sagt der David? Ich bin schuld am Leben aller aus deinem Hause. Durch meinen Angstweg. Wer hat mich denn nach Nobe geschickt und nach Gad? Hat der Herr mich dorthin geschickt oder meine Angst? Ich bin schuldig. Erkennen wir, was die Frucht ist von Zweifel an Gottes Wort und an seinen Verheißungen, Folgen der Furcht. Viertes, noch ein Viertes muss David lernen. Er muss vergeben lernen. Vergeben lernen. 1. Samuel 24. Gott hat für David einen großen Segen vorgesehen. Eine große Aufgabe. Was ist denn ein Mann Gottes, der nicht vergeben kann? Was ist denn ein Kind Gottes, das nicht vergeben kann? Ist doch unbrauchbar. Das ist mir ganz neu aufgegangen. David begegnen zwei Möglichkeiten in dieser Höhle. Als er Saul anmarschiert kommt mit 3000 Mann. David mit seinen Mannen drückt sich an die Wände der Höhlen. Wenn man in eine Höhle hineinguckt, ist alles Nacht. Da rührt sich keiner. Und Saul marschiert vorbei mit seinen 3000 Mann und dreht plötzlich um allein und geht in die Höhle, um ein wenig auszuschnaufen, um ein wenig den Schweiß abzuwischen. Dann legt er sich ein wenig. Und dann geht David mit einem Dolch in der Hand. David, ein Dolchstoß. Und du bist frei von deinem Elend. Die Männer werden sich den Atem angehalten haben. Und einer seiner Männer flüstert: Gott hat ihn jetzt in deine Hand gegeben, David. Und David geht und schneidet ein Stück vom Mantel des Königs, trennt ein Stück ab, geht zurück in sein Versteck. Und dann geht der Saul aus der Höhle. Und dann geht ihm David nach und lässt ihn sehen. So nahe war mein Dolch bei dir. Verstehen wir den Kampf im Herzen des David? Da fängt der Saul an zu weinen. Zu weinen. Aber nicht lang. Ein zweites Mal verfolgt Saul mit seinem Heer den David. Wiederholung in der Schule Gottes. Wiederholung der Lektion. Bei einer zweiten Gelegenheit fand David seinen Verfolger, der wieder auf der Todesjagd nach ihm war, in seinem Heerlager schlafend. Neben seinem Heerführer Abner, der auch schlief. Er nimmt ihm Sauls Spieß und Wasserkrug. Wieder diese Versuchung zum Todesstoß. Und Abisai, der Freund Davids, sagt: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben. Wir können uns kaum vorstellen, was für ein Kampf das war. David, als er hinging zu dem schlafenden Saul. David musste warten, was Gott mit Saul macht. Und was David mit Saul macht. Was Gott mit Saul macht. Und David hat gelernt. David hat das gelernt, was der Herr Jesus auch von seinen Kindern erwartet. Matthäus 5, Vers 44. Matthäus 5, Vers 44.
Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, zu euch beleidigen und verfolgen.
So. Liebet eure Feinde. Oh, das sage mir so leicht. So leicht. Bei David sehen wir, was das heißt. Liebet einen solchen Feind. Wie auch die Lage sei, Gottes Kinder müssen lernen zu warten, was Gott mit dem Hassenden macht. Welche Wirkung hatte das auf Saul selbst? 1. Samuel 24, Vers 17, dass er weinte. Ich habe gesündigt. 1. Samuel 24, Vers 17. Man nennt das glühende Kohlensammeln aufs Haupt. Die Größe Davids während seiner Verfolgungszeit zeigt sich darin, dass er Gott machen lässt. Lass dich nie weder durch eine günstige Lage noch durch kluge Erwägungen zu einer Reuetat hinreißen. Stehe immer vor dem Angesicht deines Herrn. Er macht die Sache zu der Seinen. David, nicht dich hasst der Saul, sondern mich hasst der Saul. Hans-Joachim von Zieten, Preußens größter Husarengeneral, der hatte als junger Leutnant einen erbitterten Feind, einen Rittmeister, der es durch Verbindungen dahin brachte, dass Zieten ein Jahr eingesperrt wurde. Er bekam Festungshaft und Rang und Stellung hat er verloren. Durch diese Führung wurde Zieten dann ein ernster Christ. Später, als Zieten im Rang eines Obersten war, trat ein verlumpter Mann in sein Zimmer eines Morgens in der Frühe und bat ihn fußfällig um Hilfe. Zieten erkannte seinen früheren Rittmeister in dem Zerlumpten, vor ihm stehenden Bittenden. Und da tobte in dem Herzen Ziedens ein harter Kampf. Ein bitterer Hass stieg auf. Aber Zieten siegte. Er versorgte ihn. Er half ihm, er unterstützte ihn. Liebet eure Feinde. Immer wieder hat David großmütig vergeben, vergebend an Saul gedacht. Darum wurde David so ein guter Lehrer seines Volkes, weil er ein Lernender war. Christen gibt's, die nichts lernen und nichts verlernen. So lasst uns heute mitnehmen, des Christenleben eine Schule, in der wir lernen und zu lernen haben. Bittet immer bei allen Geschehnissen, Herr, was soll ich denn lernen? Nicht die Menschen anschauen, die uns in die Schule nehmen, sondern über die Menschen wegschauen. Was willst denn du, dass ich lernen soll? Freunde, noch eine Erfahrung aus meinem Leben. Solange ich frage, Herr, warum machst du es mit mir so? Und warum geht's mir drauf hinaus? Und warum und warum und warum gerade ich? In diesem Zustand lerne ich nichts. Da lerne ich nichts. Da stehe ich das ganze Jahr am gleichen Fleck. Da lerne ich nichts. Erst wenn ich Ja sage, Herr, ich möchte lernen, was du mir zu sagen hast, dann kann ich wachsen, dann kann ich zunehmen und dann darf ich lernen. Das Christenleben eine Schule, in der wir lernen. Erstens aushalten unter Druck. Zweitens leben in Gewissheit der Verheißungen. Drittens lernen, Furcht ist ein Feind des Glaubens. Viertens lernen zu vergeben, auch dem ärgsten Feind. Wir wollen beten. Herr, wir beugen uns darunter, dass wir oft deine Führungen gar nicht verstanden haben. Dass wir so oft kein Ja dazu gefunden haben. Weil wir uns selber mehr liebten als dich und deine Führung. Und weil wir uns oft selber so arg bemitleidet haben. Vergib uns das. Nimm uns alles Selbstmitleid aus unserem empfindlichen Leben heraus, dass du uns in deiner Schule zubereiten kannst, vollbereiten, kräftigen und gründen kannst. Ich lobe dich, Herr, und ich preise dich für jede Erkenntnis deines Willens und deiner Absichten. Und ich bete dich an, Herr, dass du deine Verheißungen hältst. Denn was du zusagst, das hältst du gewiss. Und alle Verheißungen sind Ja in ihm und Amen in ihm. Gelobt sei dein Name. Amen. Können wir das Lied noch singen? 202 oder 302? 302. Sag ja. Das ist zwei. Stimmt, Alter. Du bitte. Sag ja zu Gottes Willen.
312.
Sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen, stets in seiner Ruhe. Manchmal ist dir das Gottes Segen nicht erfließt, manchmal der Heilige trügt. Auch wenn ich nicht weiß, dass er die Augen mir verschließt, dafür dass dein Herr dich lieb, sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Ruhe. Oft siehst du dich um und denkst du sein wie jeder Mann, welches gerne nach dem Glück. dich und weißt du dich und denkst dich mehr daran, dass dein Herr lenkt dein Geschick. Sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Manchmal sollst du dich ruhig, dein Weg dich einmal führt, in der Dunkelheit der Welt. Manchmal fragst du, was aus deinem Leben einmal wird, wenn die Angst dich überfällt, sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Manchmal in dein Herz, dass du bestimmte Wege gehst, der Wort meint es so wie dich. Und es fällt dir schwer, wenn du die Führung nicht verstehst und du fragst, Herr, warum nicht? Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner
Ich möchte zuerst die Esther Aldorfer grüßen. Ich habe sie vorhin gar nicht gesehen, sie ist inzwischen eingetroffen. Hat sie gegrüßt in Unterjoch. Höchste Zeit, dass du kommst, ja. Esther, gell? Ja.
Sie hat noch eine Nachbrücke gebraucht.
Oi! Entschuldigung. Und wie heißen Sie? Frau Fries. Aha. Auch herzlich gegrüßt. Waren Sie auch schon mal in Unterjoch?
Nein.
Noch nie? Es ist auch gut, dass sie mal herkommt, gell? Ja. Esther war ja schon als Kind da, gell? Ja. Freuen uns, dass die Angebrechtsweiler so Verstärkung kriegt in heute. Es könnte wohl sein, dass doch noch einige Fragen da sind heute, von dieser Bibelarbeit her. Dieses Warum, Herr, warum so? Ich denke auch, die Situation des David ist uns so eindrücklich geworden. Wenn wir nach Israel reisen, kommen wir ja da immer hinauf, wo die Höhle war. Dann lesen wir diesen Text miteinander.
In Gedi,
oberhalb vom Toten Meer. Da hätte er es in der Hand gehabt, der David. So nah bei ihm, dem Widersacher. Ist doch bewegend, wenn man das dann liest. Lesen Sie mal, 1. Samuel 24, ganze Kapitel, ist bewegend. Aber wir kennen doch das so auch in unserem Herzen drin. David muss lernen, aushalten. Möchte jemand noch etwas Ergänzendes sagen oder aus der Erfahrung heraus etwas sagen? Dann wollen wir das Gehörte bewegen in einem feinen und guten Herzen. Vielleicht ist es einfach auch gut, wenn man einfach das jetzt wirken lässt und dem nachdenkt, was uns da gesagt worden ist, in der Schule Gottes.
Also ich hätte eigentlich, ich habe jetzt die Bibelarbeit, ich hätte morgens das kurz ausgesprochen, wo der Predigt in die Krankenkasse hatte, weil ich sage, Beiträge, wo Mutter praktisch selber so beiträgt, dass die Abtreibung wieder finanziert wird. Ich hätte eigentlich auch eine große Motivation, durch meinen Krankenkassebeitrag das zu finanzieren. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn, einfach das zu umgehen? Oder wie standen Sie zu dem Problem? Oder wie umgehen Sie das? Das bin ich ja da. Denn du hast auch schon am Fernseher gesehen, dass da Frau Glas hat, aber dass sie irgendwie ja einfach halt durchkommt. Ist.
Ja, also ich sitze wieder gegangen. Du hast hier nicht, keine Möglichkeit zu sagen, ich steige aus der Krankenkasse aus. Weil das schneidet sich ins eigene Fleisch an dieser Stelle. Wir haben bloß die Möglichkeit zu sagen, wir gehen diesen Weg nicht mit. Wir tragen unsere Kinder aus. Gell? Und wir wissen, dass es zurzeit gibt es ja eine Bewegung, die wieder ganz stark darauf hinweist, dass Gott es in den Körper der Frau hineingelegt hat, eine Zeit, der empfängnisfrei ist. Und diese Zeit muss wieder ernsthaft beachtet werden. Christen können auch nicht mit Pillen leben. Auf die Dauer. Man kann das vielleicht nicht mit ein paar Sätzen bloß sagen, aber dass wir hier wieder nach der Ordnung Gottes fragen. Und vor allen Dingen, dass wir sehen, dass auch ein Kind mit 3 Monaten schon lebt. Es lebt ja schon viel früher. Es lebt schon nach der Empfängnis. Und dass das Mord ist im Mutterleib. Und das wird es weiter sagen, in unserer Umgebung weiter sagen. Da werden wir schwer den Kürzeren ziehen. Aber wenn wir Christen nicht den Mut haben, hier gegen den Strom zu schwimmen, wir werden in nächster Zeit erleben, dass Frauen auf die Straße gehen und sagen, mein Bauch gehört mir, ich kann machen damit, was ich will. Das ist ja die Absicht der Grünen, falls sie es nicht wissen. Sie können doch so eine Partei dann nicht wählen. Auch da müssen sie eine Konsequenz ziehen. Die Wahlen kommen. Wir können als Christen auch da nicht sagen, es geht mir alles nichts an, die sollen machen, was sie wollen. Und nachher schimpfen wir. Wir haben eine Aufgabe als Christen. Aber vor allen Dingen würde ich sagen, dass eine Frau, die in der Jesus-Nachfolge steht, sich allen Ernstes dagegen wehrt, selbst wenn der Mann dafür wäre. Die Männer sind ja mitschuld. Wir können doch nicht bloß sagen, die Frauen sind schuld, dass 300.000 Kinder sterben mussten letztes Jahr. In der Bundesrepublik sind auch die Männer auch mit Schuld gewesen. Aber dass es so nicht weitergehen kann, da können wir bloß ein Zeichen aufrichten. Als Christen, bitteschön.
Wenn wir mit der Katze vielleicht nichts ausrichten, wir sind ja ganz wenige, ne? Aber vielleicht würde doch das Eindruck machen, wenn man einfach sagt, dass man das nicht gut heißt, dass da Briefe hingeschickt werden.
Ja.
Und wenn so und so viele Briefe ankommen, müssen Sie ja wissen, dass es ja einen Teil der Bevölkerung gibt, die das eben nicht derselben Meinung ist. Und dass man auch da einfach Probleme hat, wenn man von der Kasse, die man ja bezahlt, eben solche Dinge bezahlt werden, dass man das einfach sagt. Und wenn dann viele Briefe kommen, es muss doch dann auch ein Aufmerken geben.
Also wir dürfen uns auch da nichts vormachen. Die Mehrheit steht gegen uns. An dieser Stelle, das ist die Situation, die traurige Situation. Aber trotzdem dürfen wir nicht resignieren als Christen und müssen hier sagen, es ist gegen Gottes Ordnung, was hier passiert. Und übrigens, es ist ja ganz eigenartig, unsere Versicherungen rechnen bereits aus, dass die nächste Generation, man weiß nicht, wie man die versorgt im Alter. Weil wir nämlich jetzt keine Leute haben, keine jungen Leute haben, die zahlen, die einzahlen. Wir haben ja diese jungen Menschen umgebracht. Sehen Sie, es beißt sich ja. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Da können wir versichert sein. Die Kinder, die wir umgebracht haben in den letzten Jahren, die fehlen uns in der Altersversorgung der kommenden Generation, die alt wird. Die Generation, die ihre Kinder umgebracht hat, wird es bitter, bitter erfahren müssen. Das ist die Situation. Und darum genieren wir uns nicht und fürchten wir uns nicht, unsere Meinung zu sagen an dieser Stelle.
Da muss ich noch was dazu sagen. Ja. Es ist schon etliche Jahre her, da hat Bundeskanzler Schmidt, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, ein Fest gegeben in Bonn, und zwar unter der Motto Walpurgis. Da haben wir alle von der Gemeinschaft aus dem ganzen Gebiet, das Bochumer Gebiet, also unser Prediger hat aufgesetzt und hat einfach darauf hingewiesen, dass wir dagegen sind. Wir haben nicht ausgerichtet, aber es sollte einfach gesagt werden, dass das vom Landesoberhaupt sozusagen nicht getan werden soll. Er hat das ganz wunderbar aufgesetzt, nicht lieblos, aber einfach gesagt, und ich weiß, dass es noch andere Gruppen auch getan haben.
Die haben es trotzdem gemacht, gell?
Die haben es trotzdem gemacht.
Aber sie haben es doch ein Stück weit mit einem unguten Gewissen gemacht, weil sie gewusst haben, durch diese Schreiben, das sind so und so viele Menschen, die sind gegen das, was wir hier tun. Und wenn auch im Blick auf die Abtreibung müsste das so gehalten werden. Gell? Bitte.
Wenn die eine auf die Straße gehen und für die Abtreibung sind, dann können wir das als Christen ja nicht machen. Aber ich habe kürzlich beim Peter Hane gelesen, wenn wir statt auf die Straße zu gehen, auf die Knie gingen, dann würde vielleicht manches anders sein. Und ich meine, Gott könnte vielleicht auch da Gebet erhöhen, wenn wir alle dafür beten würden, dass diese Männer ihre Gesinnung
enden. Wen hat es in seinem persönlichen Gebet schon bewegt, dass wir so viele Kinder umbringen in unserem Land? Ich möchte die Frage bloß mal weitergeben. Die steht ja hier dahinter. Bitte schön.
Ja, ich wollte aber zu dem Bibelthema was sagen.
Ja.
Das können damit mit dem Thema nicht zusammen. Und wenn das Thema noch weiter bestimmt wird, dann halt
ich meine Frage. Ja, ich möchte zu diesem Thema der Abtreibung, das angesprochen worden ist, noch jemand was sagen. Danke. Bitteschön.
Ich wollte dann noch zu der Bibelarbeit sagen, dass ich gerade in der Situation jetzt auf meinem Arbeitsplatz stehe, dass ich gehasst werde und dass ich die Vergebung üben muss. Und die Verheißung, liebe deine Feinde. Also das ist mir jetzt eine Lehre und ich stehe gerade mit dem drin.
Aber auch eine Hilfe kann sein jetzt, gell?
Ja, ja, das habe ich schon alle Verheißung, habe ich schon alle empfangen. Deswegen, aber ich bin trotzdem irgendwie vor 4 Wochen oder so, bin ich einfach, habe ich versagt einfach. Ich konnte nicht mehr weiter und wurde ich krank. Und als ich nach 2 Wochen wieder auf dem Arbeitsplatz zurückkehrte, in der Zwischenzeit hatte ich Geburtstag gehabt und die Feinde, also die haben mir überhaupt nicht gratuliert und die haben überhaupt mit mir nicht gesprochen und also da habe ich gespürt in dem Moment, wie sie mich wirklich hassen. Also der Ausmaß des Hasses habe ich so deutlich gespürt und es war bitter, aber ich habe dann gebetet und ich will durch.
In der Situation geht es da, Sie können das nicht ändern, wenn die Hass haben. Aber was war in Ihrem Herzen? Das ist die Frage. Verstehen Sie?
Ich habe dann Angst gehabt und das kann ich bestätigen, sobald man die Angst hat und sich irgendwie die Angst aufliefert, da versagt man. Und dann habe ich versagt, aber in den 2 Wochen, wo ich krank wurde, habe ich wieder so viel Zusagen bekommen, dass ich einfach die Kraft dann bekommen habe und dann konnte ich wieder mit frohem Herzen auf dem Arbeitsplatz zurückkehren. Und jetzt ist wiederum die Verstärkung jetzt in der Bibelarbeit und in dieser Woche, dass ich viel Kraft aufsanken kann, dass ich wieder so mit gutem Gewissen und mit gutem, starken Willen wieder weiterzukämpfen.
Das soll ja auch eine Kraftquelle sein, ja, die unter ihrer Bibeltage, gell?
Das kann ich alles so, genauso wie der David, aber so ein bisschen.
Ja. Es geht nicht bloß Ihnen so, das geht vielen so, die hier sitzen.
Ja, das wollte ich sagen, dass ich das so und das auch
nicht. Ja.
Die Kraft des Hasses spüren.
Die 4, bitte. Ja. Wir sind doch auch in solchen Situationen, in die der David gekommen ist, in unserem Alltag. Da können wir bloß zu Jesus flüchten. Ja.
Und das wollte ich nur sagen, also wenn man sich dann den menschlichen, den Feinden zuwendet und nicht Gott, dann steht man an einem Punkt und da tut sich nichts. Wenn man wieder die Kraft bekommt, auf Jesus zu schauen, dann kriegt man wieder durch. Dann kann man weitergehen. Ist man dann bereit, weiterzutragen, weil Gott trägt. Das habe ich wirklich, wirklich gespürt und das kann ich nicht
haben. In meiner Natur liegt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Und denke dir jetzt an der Zeiten, wie der alte Rittmeister da vor ihm lag. Wie das drin liegt im Herzen. Und jetzt, wenn da der Wille Jesu zum Sieg kommt, das ist wunderbar.
Ich muss noch fragen, Clara, ist so in einem Kreis
da in Augsburg ist ein Kreis, wo du da mitten von Menschen den gleichen Weg ging. Also da hilft manchmal dann der Kreis.
Also dass man die Gemeinschaft hat.
Ja, Gemeinschaft, ja, ja. Fürbitte und all diese Dinge.
Sie hat schon einen Kreis dort. Aber
also wie ich am Aufbau.
Ja.
Am Aufbau, und ich bin auch so jetzt in die Gemeinde als Pfarrgemeinderat gewählt worden. Also da habe ich da erst jetzt, bin ich rein in die Gemeinde und also ja. Ich habe schon
Ja, so nicht direkt helfen, aber ich habe viele durch mich beten, also das danke ich ja. Schön. Und dann kommt sie einmal wieder nach Wildberg dazwischen rein. Ja, schön. Möchte sonst noch jemand zu dieser Bibelarbeit heute oder in Tagen was sagen?
Also ich kann aus meine Erfahrung sagen, das Wozu, dass das ja da ist, das müsste doch in jedem Christen, eigentlich ernstlichen Christen, der den Weg Gottes folgen will, Jesu folgen will, doch mit der Zeit auch aufgehen. Das muss auch ich lernen. Und ich habe dazu ja sagen müssen, die Wege, die unangenehmen, die er mich geführt hat, wir waren das ist auch schon oft auf den Lippen und im Herzen, warum ich. Und doch habe ich das auf mich durchgerungen, durch das Herrn Kraft, dass es eben Gott nicht einen Weg führt ins Ungewisse, sondern ins Gewisse und ihn zum Dienst und zur Verherrlichung. Und da muss er oft auch unsere Krankheit brauchen, dass er uns oft auch ins Krankenhaus schickt. Und ich war schon gut 10 bis 15 Mal im Krankenhaus. Aber ich kann nie sagen, dass ich umsonst drin war. Es waren immer Menschen, denen da, wo ich denen das Evangelium sagen habe dürfen. Selbst Moslems und Mohammedaner, mit denen bin ich ins Gespräch gekommen. Sie haben mich direkt darauf angesprochen, weil ich in der Bibel gelesen habe und habe meine Andacht gemacht. Und das ist immer so wunderbar gewesen, dass ich wirklich ja nicht traurig sein kann, wo mich die unangenehmen Wege mit Schmerzen geführt hat. Dass eine Frucht der Freude in mir selber so stark geworden ist, dass ich eigentlich das für mich eine Freude ist, dass er mich so geführt hat.
Wenn wir nach Israel kommen, führt uns unser Guide immer in eine Diamantenschleiferei. Da sehen Sie, wie die Diamanten geschliffen werden. Und da sitzt er an seinem Schleifstein und schleift und da fliegen die Funken weg. Und je gründlicher, so ist uns gesagt worden, dieser Stein geschliffen wird, je wertvoller wird er. Das ist mir eine Predigt geworden. Bin so lang gestanden, noch ganz allein, und habe diesem Mann zugeschaut, wie er seinen Diamanten schleift. Und auf einmal ist mir so vieles klar geworden. Wenn das so viel weggeschliffen werden muss, damit er wertvoll wird, dann will ich auch meinem Herrn stillhalten, wenn er an mir schleift. Stille halten, seinem Walten, stille halten, seiner Zucht, seiner Liebe stille halten. Und was sonst, wie geht's weiter? Ja, das ist's. Ja, Vater, stand auf dem Grabstein. Haben Sie es gelesen? Ja, Vater. Hat mich tief bewegt bei der Familie Krebs. Ich habe den Vater Krebs kennengelernt. Wenn Sie sein Buch gelesen haben, dazu noch, er führt mich oder so ähnlich, weiß es nicht mehr. Dieses Ja, Vater. Wenn wir zu diesem Ja, Vater kommen, dann wird der Herr uns auch ganz bestimmt segnen und uns auch helfen, das zu verkraften, wenn andere wieder entstehen. Das können wir nicht verhindern. Aber der Herr wird uns beistehen und für uns streiten. So, und jetzt treffen wir uns natürlich wieder auf ganz freiwilliger Basis um 12 Uhr.